온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 366. Bei herbstlichem Wetter und mit viel Schokolade sitzen wir in unserem Studio mit Zentralheizung und haben gleich drei Beiträge für euch zusammengeschnitten. Im Onda-Info 364 haben wir bereits über Teatro Trono berichtet, ein Theaterensemble aus El Alto in Bolivien. Gerade tourt die Gruppe mit ihrem neuesten Stück Arriba El Alto durch Deutschland und Dänemark. In Berlin fanden parallel dazu Theaterworkshops an Schulen statt. Das Thema Stadt der Zukunft oder Wie wollen wir zusammen leben? Onda Info war bei der Abschlussveranstaltung in Form eines Aptapi, das ist ein traditionelles bolivianisches Gemeinschaftsmahl, und fand heraus, was das gemeinsame Essen mit der Stadt der Zukunft zu tun hat. Rund um den Globus nimmt der Protest gegen den Kohleabbau zu. In Deutschland im Sommer 2015 forderten Tausende in einer Protestaktion den sofortigen Braunkohleausstieg. Aber auch fast 10.000 Kilometer davon entfernt in Kolumbien setzen sich Gewerkschaften und indigene Gruppen seit Jahren gegen Kohleminen, gegen Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen zur Wehr. Onda Info berichtet von den verschiedenen Protesten gegen die Megaprojekte und wie sie zusammenhängen.
Während des Volksaufstandes im mexikanischen Oaxaca im Sommer 2006 kam es zu einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte und Todesschwadronen, die der Regierungspartei PRI nahestehen. Die im Herbst 2014 eingesetzte Wahrheitskommission begann im September dieses Jahres mit den öffentlichen Anhörungen der Opfer. Kurz zuvor wurde den Mitgliedern der Kommission allerdings der Polizeischutz entzogen, und das, obwohl sie selbst wiederholt Drohungen erhalten haben. Viel Spaß oder viel Interesse beim Hören, wie immer, wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Kolumbien. Am 5. oder 6. Oktober haben um die 120 Paramilitärs die Kontrolle über die indigene und afrokolumbianische Gemeinde La Balsa übernommen. La Balsa liegt an der Mündung des Cacarica-Flusses in der westkolumbianischen Provinz Chocó. Nach Angaben von Einwohnern gehören die Paramilitärs zu den kolumbianischen Selbstverteidigungskräften AGC. Diese gilt als narkoparamilitärische Gruppe, die seit 2008 besteht. Wie ein Sprecher der Gemeinde La Balsa, der anonym bleiben wollte, mitteilte, hätten die Paramilitärs der AGC viele Bewohner des Dorfes sowie angrenzender Gemeinden gezwungen, an Versammlungen teilzunehmen. Dort sei ihnen zugesichert worden, dass sie ihr Land behalten dürften, sofern sie der Sache treu seien. Dasselbe sei jedoch schon in der Vergangenheit versprochen worden, dennoch sei es später zu massenhaften Vertreibungen gekommen. Dem Sprecher zufolge fürchten die Einwohner von La Balsa, dass das Auftauchen der Paramilitärs ihre Sicherheit beeinträchtige. In dem Gebiet ist auch die kolumbianische Armee präsent. Eine Militärbasis ist auf dem gemeinnützigen Land der afrokolumbianischen Gemeinden errichtet worden, ohne dass dies mit ihnen abgesprochen worden ist. Dem Sender Contagio Radio zufolge kontrolliert die Armee zwar das Gebiet, geht jedoch nicht gegen die Paramilitärs vor, die im Gebiet rund um den Rio Atrato nach wie vor aktiv sind. Mangelnde staatliche Versorgungsstrukturen und fehlende Arbeitsmöglichkeiten haben in der Vergangenheit auch in La Balsa zu einer Verschärfung des bewaffneten Konflikts geführt. Rund um La Balsa kommt es bereits seit 1997 zu paramilitärischen Aktivitäten. Ein Großprojekt zum Bananenanbau ist dort suspendiert worden. Die Einwohner vermuten, dass das erneute Auftauchen der Paramilitärs mit einem möglicherweise geplanten Wiederaufbau der Bananenplantagen zusammenhängt.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Oaxaca despertó.
desató este miércoles en medio de la violencia. La tranquilidad de la noche fue arrebatada por cerca de 1,000 policías que llegaron hasta el zócalo de la ciudad para desalojar a los maestros que estaban dormidos en los campamentos que mantienen en el centro histórico desde hace 24 días.
Este miércoles, los helicópteros desde el aire y también policías desde tierra les lanzaron gases lacrimógenos, aun cuando había obviamente pequeños dentro de las casas de campaña. Tú lo decías, el desalojo falló, pero el centro, Javier, estoy en una de las calles del centro de Oaxaca, el centro quedó irreconocible.
¡Ay, tanta tristeza!
Im Juni 2006 demonstrierten wie jedes Jahr zehntausende Lehrer im südmexikanischen Oaxaca für Verbesserungen im Bildungssystem. Anders als in den Jahren zuvor weigerte sich Gouverneur Ulises Ruiz Ortiz, mit den Lehrern über ihre Forderungen zu verhandeln. Als diese daraufhin den zentralen Platz der Hauptstadt Oaxacas besetzten, wurde dieser brutal von der Polizei geräumt. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Tausende solidarisierten sich mit den Lehrern und eilten ihnen zur Hilfe. Barrikaden wurden errichtet und die Polizei zurückgeschlagen. Es begann Oaxacas langer Sommer der Anarchie. Über Monate kämpfte ein breites Bündnis sozialer Organisationen für politische Veränderungen in dem von Armut und Ausgrenzung der indigenen Bevölkerung geprägten Bundesstaat. Die Reaktion der regierenden PRI war genauso prompt wie brutal. Es kam zu unzähligen und willkürlichen Verhaftungen politischer Gegner. Viele der Verhafteten wurden in der Haft misshandelt und sind bis heute traumatisiert. Todesschwadronen zogen durch die Straßen Oaxacas. Mehrere Dutzend Menschen wurden von ihnen ermordet. Einige Menschenrechtsbeobachter beschuldigen die Regierung sogar außergerichtlicher Hinrichtungen. Als Ende Oktober 2006 der amerikanische Journalist Brett Will durch eine der regierenden PRI nahestehende Person erschossen wird, nimmt das die Zentralregierung Mexikos zum Vorwand, Bundespolizei und Militär nach Oaxaca zu entsenden. Der Aufstand wird niedergeschlagen.
El gobierno atacó, Radio Plantón anunció, alerta roja se dio, y Oaxaca se alertó.
Drei Jahre später, im Oktober 2009, erklärt der oberste Gerichtshof Mexikos Gouverneur Ulises Ruiz zum Hauptverantwortlichen für die während der Niederschlagung des Aufstandes von 2006 begangenen Menschenrechtsverletzungen. Diese Entscheidung des Gerichtshofs hat zwar keine rechtliche Konsequenzen, ist aber von moralischer Bedeutung. Vertreter der hinter den Protesten von 2006 stehenden Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca forderten daraufhin die Abdankung des Gouverneurs und dass dieser sich vor Gericht zu verantworten habe. Ulises Ruiz selbst wies jegliche Verantwortung zurück. Er verblieb im Amt, bis er 2010 abgewählt wurde. Der von einem breiten Bündnis unterstützte neue Gouverneur Gabino Cue Monteagudo grenzte sich von der Politik seines Vorgängers ab. Darüber hinaus erkannte er öffentlich dessen Verantwortung für den Konflikt von 2006 an. Auf Drängen der Opfer der Repression setzte Gabino Cue nach langem Zögern auch eine Wahrheitskommission zur Aufarbeitung der Ereignisse von 2006 ein. Diese nahm im November 2014 unter Leitung des für seinen Einsatz für mittelamerikanische Migranten bekannten Paters Alejandro Solalinde ihre Arbeit auf. Seit Ende September diesen Jahres führt die Wahrheitskommission öffentliche Anhörungen in Kommunen und Regionen durch, in denen es zu Menschenrechtsverletzungen während des Konfliktes 2006 kam. Ziel ist es, den Überlebenden und Opfern der Repression die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen öffentlich darzulegen. Damit soll die Grundlage für einen umfassenden Aussöhnungsprozess geschaffen werden. Das scheint allerdings nicht überall auf Zustimmung zu stoßen. Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit im Herbst 2014 erhielten die Mitglieder der Wahrheitskommission wiederholt Drohungen. Umso beunruhigender ist es, dass kurz vor Beginn der öffentlichen Anhörungen der ihnen bislang gewährte Polizeischutz eingestellt wurde. Pater Solalinde, der aufgrund seines Einsatzes für die Migranten immer noch eine Eskorte der Bundespolizei hat, wies darauf hin, dass dadurch eine erhöhte Gefahr für Leib und Leben der anderen Kommissionsmitglieder besteht. Er forderte deshalb die Menschenrechtskommission Oaxacas auf, umgehend dafür zu sorgen, dass der Begleitschutz durch die Polizei Oaxacas wieder aufgenommen wird.
Ich bin Anessa, gehe in die 5. Klasse und ich habe Kuchen mitgebracht.
Ich bin Madin und gehe in die 5. Klasse und habe Kekse mitgebracht.
Ich bin Yama und gehe in die 5. Klasse und habe einen Apfel mitgebracht.
An einem Montagnachmittag in Berlin-Kreuzberg. Anessa, Madin, Yamur und 50 andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene sitzen auf dem Boden des Theatersaals vom Theateraufbau Kreuzberg. In ihrer Mitte liegt ein langes, gewebtes, lilafarbenes Tuch. Und darauf das Essen und Trinken, das jeder von ihnen mitgebracht hat.
Wir teilen hier, also jeder holt halt etwas mit und wir teilen es. Und jeder darf teilnehmen.
Jeder hat was hingelegt und das ist so Tradition des Landes.
Bolivien, ja.
Alles ist auf dem Boden, das Tuch auch ist auf dem Boden. Man essen mit dem Finger. Die Idee ist auch, die Leute können auch laufen, rundum den Tuch. Damit können verschiedene Essen probieren.
Das ist so wie Picknick, bloß es ist drinne.
Abtapi nennt man dieses traditionelle Gemeinschaftsmahl aus Bolivien.
Beim Atapi danken die Menschen Pachamama, der Mutter Erde, die alles zum Wachsen und zum Gedeihen bringt. Sie essen gemeinsam, singen und sprechen über Dinge, die ihnen wichtig sind, über Anliegen der Gemeinschaft. Es gibt keinen festen Zeitpunkt oder Wochentag, an dem ein Atapi stattfinden muss. Ein Atapi gibt es immer dann, wenn die Menschen sich treffen wollen.
Sagt Silvia vom Teatro Trono, einer Theatergruppe aus dem bolivianischen El Alto, der rebellischen Nachbarstadt der Hauptstadt La Paz.
Eine Stadt, die sozusagen aus nichts aufgetaucht ist, aus dem Boden. In El Alto wohnen 1 Million Menschen. Dafür, dass sie schon so groß ist und so jung ist, finde ich es ganz schön unglaublich.
El Alto, der urbane Raum der Ausgegrenzten und Armen. Ort der Rebellion und des neuen Selbstbewusstseins der Indigenas Boliviens ist das Zuhause von Teatro Trono. Gerade tourt die Gruppe für 2 Monate in Deutschland und Dänemark und stellt ihr neuestes Stück vor. Arriva El Alto bringt mit viel Witz und Ironie die Geschichte ihrer Stadt auf die Bühne. In Berlin gab Teatro Trono neben einigen mitreißenden Theateraufführungen außerdem Theaterworkshops an verschiedenen Schulen. Das Abtapi bildete dabei den feierlichen Abschluss. Das Thema der Workshops?
Da der Zukunft. Wie wollen wir zusammen wohnen? Das ist das Thema.
Sagt Coral Salazar vom Verein Compa Berlin, einer Gruppe, die die Arbeit von Teatro Trono in Berlin unterstützt. Stadt der Zukunft. Ein starker Begriff. Aber was stellen sich Berliner Kinder und Jugendliche darunter vor?
Dass nicht mehr Kinder auf der Straße leben.
Auf jeden Fall weniger Streit und ich würde sagen mehr Natur für die Tiere auch. Ja, es gibt auch Leute, die kein Zuhause haben, Kinder.
Also ich hoffe, wenn die Flüchtlinge also von Syrien und so nach Deutschland kommen, dass sie eine Arbeit und Häuser und so bekommen, also wo sie wohnen und so.
Eine Stadt, die, wie wir sie uns wünschen, ohne Autos und ohne Umweltverschmutzung.
Ja, eigentlich ist für alle da, Stadt also.
Nur eine Stadt, die für alle da ist, ist eine lebenswerte Stadt, findet auch der Lehrer Ralf Kühn.
Hoffentlich eine ganz offene Stadt für alle, die hier mitarbeiten, dass diese Stadt eine Zukunft überhaupt hat. Ich habe ja nur eine Klasse mit ganz unterschiedlichen Nationen, viele Religionen, viele Nationen und viele Unterschiede also aufzeigt. Und wenn wir das schaffen, diese Religionen und alles zusammenzubringen und den Kindern eine Zukunft zu gestalten, dann kann ich mir eigentlich nicht wünschen. So eine Projekte finde ich schön, wo man eigentlich mal aus anderen Nationalitäten kennenlernt, dass hier noch gemeinsam gegessen wird, was ja unsere Kinder schon teilweise überhaupt nicht mehr kennen, dass sie teilen.
Gemeinsam essen und teilen. In Bolivien ist das noch selbstverständlicher als hier. Auch sonst kann Berlin einiges von El Alto lernen. Zum Beispiel bei der Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner, findet Ivan Nogales, der Gründer von Teatro Trono.
Todo lo que no ha recorrido El Alto en su camino, intentando parecerse a Berlín o a París.
El Alto tickt anders als europäische Städte. Bei uns regeln die Nachbarschaftsräte auf sehr kleinteiliger Ebene in allen Bereichen das Leben in der Stadt. Viele Alteños regen sich darüber auf und sagen, dass Fejuve, also der Zusammenschluss dieser Nachbarschaftsräte, eine Gewerkschaftsdiktatur sei. Aber wenn ich mir anschaue, wie in anderen Ländern Stadtpolitik gemacht wird, bin ich sehr froh, dass wir Fejuve als Form der Beteiligung haben.
Weniger anonym und bürokratisch. Mehr direkte Beteiligung und Mitspracherecht.
In Bolivien es gibt zum Beispiel, die Leute ist, hat genug mit den formellen Sachen, nur sprechen oder so. Die Leute möchten andere Form. Und ich denke, dass Berlin von El Alto lernen, diese Kollektivität.
Sagt Coral Salazar. Aber was hat Berlin? Was El Alto fehlt? Ganz klar, hier ist es sauberer.
Hier in Berlin sind die Leute Experten für die Natur. Sie kümmern sich um die Natur sehr, sehr gut. Mit dem Müll, sie haben sehr gut, wie können trennen und oder so. Aber in Bolivien, das ist ein bisschen chaotisch.
Ja. Der Austausch der Erfahrungen der Städte ist in erster Linie ein Austausch der Menschen, die in ihnen wohnen. Denn die Frage, wie wollen wir zusammenleben, kann nur im Gespräch miteinander erfolgen. Beim Atapi zum Beispiel.
In einer Aktion, man kann das es schaffen. Zum Beispiel hier, ich kenne die Schule und wir haben schon von Atapi gesprochen und die Jugendlichen vor einem Moment haben mit den anderen Mädels gesprochen und haben teilen. Für mich das war sehr, sehr schön, weil wenn sie kennen sie nicht. Sie haben nie in ihrem Leben gesehen. Aber hier in diesem Moment, sie waren offen.
Deutschland im Sommer 2015. Tausende fordern in einer großen Protestaktion den sofortigen Braunkohleausstieg. 1500 Menschen besetzen für mehrere Stunden die Braunkohlegrube im rheinländischen Garzweiler. In der Lausitz, im Nordosten der Republik, protestieren seit Jahren die Anwohnerinnen gegen die Vertreibung aus ihren Dörfern. Aber auch fast 10.000 Kilometer davon entfernt, in Kolumbien, setzen sich Gewerkschaften und indigene Gruppen seit Jahren gegen die Kohleminen, gegen Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen zur Wehr. In Venezuela konnte ein geplantes Megaprojekt im August 2015 aufgrund der starken Proteste der indigenen Gruppe der Wayuu zunächst abgewendet werden.
Rund um den Globus nimmt der Protest gegen den Kohleabbau zu. Denn Kohle hinterlässt Geisterstädte. Selbst die Wirtschaftsmächte denken über den Kohleausstieg nach. Doch die großen Energiekonzerne wie Vattenfall haben den Umstieg auf erneuerbare Energien verpasst. Bekannt wurde der Energiekonzern als Atomkonzern. Da Vattenfall die Atomenergie nicht weiter ausbauen kann, stützt sich das Unternehmen aktuell vermehrt auf Braunkohle. Über die Hälfte der deutschen Energieversorgung wird aktuell aus Braun- und Steinkohle gewonnen. Ein Viertel aus Atomenergie und nur ein kleiner Anteil sind Erdgas und erneuerbare Energien.
Im August diesen Jahres organisierte die umweltpolitische NGO Powershift eine Fahrradtour durch die Lausitz. Andreas Stahlberg vom Landkreis Spree-Neiße macht die Führung durch seinen Landkreis. Besichtigt werden Schäden und Auswirkungen des Kohletagebaus, Schlaglöcher, kaputte Häuser, Erdrutsche, zerstörte Straßen, verlassene Dörfer.
Normalerweise ist es so, wenn Schäden durch den Bergbau entstehen, der Bergbaubetreiber die Schäden regulieren muss. Aber Vattenfall sagt, diese Straße ist schlecht gebaut worden und deswegen entstehen die Risse. Die Gemeinde wusste sich dann keinen Rat mehr. Wir konnten nicht alle 2 Monate die Straße sanieren. Wir haben dann die Asphaltdecke abgezogen und Schotter aufgetragen. Ob das jetzt besser hilft, wissen wir noch nicht. Müssen wir erstmal gucken.
Die deutschen Energiekonzerne importieren einen großen Teil der Kohle, die in Deutschland verbrannt wird, aus Kolumbien. Neben Geisterstätten hinterlässt dort die Kohlegewinnung auch schwere Menschenrechtsverbrechen. Die niederländische NGO PAX gab 2014 eine Studie zu Kohleabbau und Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien heraus. Laut dieser Studie sind zwischen 1996 und 2006 über 3000 Menschen allein in der Bergbauregion Cesar ermordet und 55.000 Menschen vertrieben worden. Meiner van de Zwaan arbeitete mit an dieser Studie mit dem Titel »The Dark Side of the Coal«, die dunkle Seite der Kohle, und er war ebenfalls bei der Fahrradtour in der Lausitz dabei. Ist das, was du siehst, vergleichbar mit Kolumbien?
The impact of mining is similar. Apart, I mean, in Germany there's not paramilitary violence cleansing the area around the mine, but the impact of dust pollution, the water, the contamination.
Die Auswirkungen des Bergbaus sind eigentlich dieselben. Also ich meine, es gibt keine paramilitärische Gewalt, aber die Auswirkungen wie die Staubbildung, die Wasserverschmutzung, die Vertreibung der Leute aus so einem großen Gebiet, das ist hier dasselbe wie in Kolumbien. Das zeigt, dass es sowas wie verantwortungsbewusste Unternehmen oder nachhaltigen Bergbau einfach nicht gibt. Es ist immer schlecht für die Umwelt und die Menschen, die dort leben.
Fernando Angulo ist Aktivist und kommt aus Kolumbien. Er beschäftigt sich mit dem Thema Minen und arbeitet mit einer Gemeinde, die vor ein paar Jahren aus der Provinz Cesar von ihrem Land vertrieben wurde. Doch sie setzen sich weiterhin gegen den Kohleabbau ein.
In Colombia tenemos la mina cielo abierto.
In Kolumbien haben wir den weltweit größten Steinkohletagebau, den Cerrejón. So wie viele multinationale Konzerne stammen die meisten der Energiekonzerne aus Kanada. Diese riesigen Minen zerstören die Länder und erzeugen einen Haufen Probleme.
Eine weitere riesige Tagebaumine befindet sich in Cesar. Von dort exportieren die multinationalen Konzerne Drummond und Glencore an Konzerne wie E.ON und Vattenfall. Drummond kippte tonnenweise Kohlereste ins Meer. Die Bucht von Santa Marta war vollständig verschmutzt. Im Dezember 2013 verhängte das kolumbianische Umweltministerium dem multinationalen Konzern Drummond eine Geldbuße von mehr als 3,5 Millionen US-Dollar.
Das hat funktioniert, weil es viel sozialen Druck gab und soziale Kämpfe, die hinter der Anzeige standen. Außerdem gab es Videos, die beweisen konnten, was der Konzern in der Bucht getrieben hat.
Julio Fierro ist Geologe und Professor an der Nationalen Universität in Kolumbien. Er war Berater des kolumbianischen Umweltministeriums, unterstützte aber auch indigene und kleinbäuerliche Organisationen.
Esto es un ciclo y en ese ciclo pues los países de donde se extrae el carbón.
Das ist ein Kreislauf, bei dem die Länder, die Kohle exportieren, das schwächste Kettenglied sind. Kranke Gemeinden mit verdreckter Luft, verseuchtem Wasser und Tausenden von Vertriebenen. Und dann der paramilitärische Terror. Die ökologischen Auswirkungen sind enorm. Für jede Tonne geförderte Kohle bleiben 10 bis 15 Tonnen Rückstände in den Gemeinden. Nicht zu vergessen die Spuren, die sie sonst hinterlassen. Das Blut, die Verzweiflung, die Vertreibung.
Que ambientalmente es gigantesca, por cada tonelada de carbón se depositan de 10 a 15 toneladas de residuos en estas poblaciones, pero también una huella en sangre, una huella en tristeza, una huella en desplazamiento.
Gegen den Import von Kohle aus Kolumbien protestiert auch die Hamburger Gruppe Gegen Strom 13. 2013 hatte die Gruppe während des Hafengeburtstages den Hamburger Hafen blockiert. Auch Gäste aus Kolumbien waren gekommen. Und zeitgleich fand eine Kundgebung in Bogotá statt. Seit Jahren versucht die Gruppe herauszufinden, wohin die Kohle genau geliefert wird. Doch gerade diese Recherchen sind kein einfaches Unterfangen. Liveship Mapping heißt die Methode, um herauszufinden, wie viele mit Kohle beladene Schiffe tatsächlich im Hamburger Hafen einlaufen. Jens Fischer von Gegenstrom 13.
Das, was wir perspektivisch vorhaben, ist, Kohleschiffe zu blockieren, die da ankommen. Und dazu beobachten wir den Schiffsverkehr. Dazu gibt es wunderbare Möglichkeiten heutzutage im Internet. Durch diese ganzen Navigationssysteme oder sowas, ne, ist es halt möglich, jedes Schiff, was irgendwie eine bestimmte Größe hat, weltweit zu verfolgen. Und wir können halt sehen, welche Schiffe im Hamburger Hafen festmachen und können dann auch Informationen abrufen über diese Schiffe. Unter anderem halt über den letzten Hafen. Das, was ein bisschen schwierig ist, also wir können immer rückwirkend sagen, wo ist das Schiff hergekommen. Was uns natürlich brennend interessieren würde, ist tatsächlich 2, 3, 4 Tage vorher zu wissen, wann so ein Schiff kommt. Da sind wir aber, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, das irgendwie rauszukriegen.
Wäre es nicht einfacher, Vattenfall direkt zu fragen, woher die Kohle kommt?
Wenn man die fragt, woher die Kohle kommt, dann sagen die, wir sind hier ein modernes Kraftwerk und verweisen dann teilweise auch so an Industriestiftung. Better Coal heißt die. Und das ist eine finanziell unglaublich gut ausgestattete Initiative, letztlich von großen Energiekonzernen weltweit auch, die ja, Greenwashing betreiben. Die halt letztlich irgendwie halt sagen, wir sorgen dafür, dass die Sozialstandards in den Abbaugebieten eingehalten werden. Und dann fahren die auch mal in irgendwelche Abbaugebiete und gucken da, was da los ist und legen auch mal ein bisschen Geld für Umsiedlung auf den Tisch oder sowas. Ne? Und in den Metropolen wird das irgendwie halt letztlich für Propaganda genutzt.
Greenwashing, das ist eine Methode der Öffentlichkeitsarbeit. Greenwashing zielt darauf ab, einem Unternehmen ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image zu geben, ohne dass es hierfür eine hinreichende Grundlage gibt. In Hamburg werden Radrennen finanziert, in Argentinien Krankenhäuser gebaut, in Uruguay Schulhefte mit entsprechendem Inhalt gedruckt. Auf allen Kontinenten benutzen multinationale Konzerne diese Strategie. Damit versuchen sie, wütende Anwohnerinnen und Anwohner zu besänftigen. Meistens erfolglos.
Die Menschen wollten das Krankenhaus nicht, was von den Minenbesitzern errichtet wurde. Und das haben sie der Regierung in Catamarca auch gesagt. Diese hat einfach ein Schild vor die Tür gestellt, auf dem stand, dass das Krankenhaus von der Regierung errichtet wurde. Alle wissen, dass das nicht stimmt. Das erzeugt natürlich Wut, weil sie uns behandeln, als ob wir dumm wären.
Erzählt Nimesio Aguirre aus Catamarca im Norden Argentiniens. Und weiter sagt er:
Ich kenne nirgends auf der Welt ein Minenprojekt, von dem die Bewohnerinnen profitiert hätten. Die Minen hinterlassen Geisterstädte, es bleibt gar nichts.
Escuchar con respeto a comunidades indígenas y a comunidades negras le da uno muchísimas claves y muchísimas pistas.
Wir sollten den indigenen und afrokolumbianischen Gemeinden zuhören. Sie haben den Schlüssel und viele Wege und vor allem die Möglichkeit, auf einfache Weise die Dinge zu erklären. Sie beobachten die Natur genau, sie sind ein Teil von ihr. Und bevor wir uns an den Klimawandel gewöhnen, sollten wir auf die indigenen Gemeinden hören.
Adaptación ante cambio climático debería escucharse más a estas comunidades.
Also wir müssten im Grunde irgendwie halt dieses Wirtschaftssystem im Grunde genommen völlig umkrempeln. Hin zu einer Wirtschaftsorganisation, die bedürfnisorientiert ist, dezentralisiert werden muss, wo die Leute selber entscheiden, irgendwie halt, was produzieren wir, wofür produzieren wir und wie produzieren wir. Mit einem ganz wichtigen Aspekt, irgendwie halt die Regenerationsfähigkeit des Lebensraums zu erhalten. Und das heißt ganz klar, Machtverhältnisse in Frage stellen.
Für diese diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de